RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 25. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident besuchte das Bauprojekt des Dammes Teritip in Ost-Kalimantan. Forst- und Umweltministerin empfing norwegische Botschafter. Das Konsulat in Ramallah steigert die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indonesien und Palästina. Der Zusammenarbeitsvertrag im Maritim- und Hochbildungsbereich mit den Niederlanden wird vorbereitet. Umweltministerin und dänischer Botschafter erörterten die Abfallwirtschaft. Indonesien studiert die E-Commerce-Zusammenarbeit mit China weiter. Kulinarisches Festival in Magelang. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo schloss am Dienstag seinen Dienstbesuch in Balikpapan, Ost-Kalimantan. Am letzten Tag seines Dienstbesuchs besichtigte Präsident Joko Widodo das Bauprojekt des Dammes Teritip. Präsident forderte dazu auf, dass der Bau des Dammes vor der diesjährigen Regenzeit fertig sein muss. Präsident Joko Widodo zufolge werde der Bau des Dammes Teritip von dem Staatshaushalt APBN und von dem regionalen Haushalt APBD finanziert. Präsident Joko Widodo hofft, dass der Damm Teritip nächstes Jahr das Wasser für die dortigen Bürger versorgen könne. Außerdem diene der Bau dieses Dammes auch dazu, die Überschwemmung zu verhindern und ein Reiseziel zu werden. Die indonesische Regierung würdige die norwegische Regierung, die Indonesien unterstütze, um den Klimawandel zu bewältigen. Außerdem helfe Norwegen durch das REDD+-Programm und die kohlenniedrighaltige Wirtschaftsentwicklung der indonesischen Regierung dabei, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. REDD Plus ist die Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung sowie die Rolle des Waldschutzes, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und des Ausbaus des Kohlenstoffspeichers Wald in Entwicklungsländern. Dies teilte die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya am Donnerstag in Jakarta der Presse mit, nachdem sie den norwegischen Botschafter in Indonesien Stig Trafik empfing. Bei dem Treffen erklärte Ministerin Siti Nurbaya über die Bemühungen des indonesischen Umwelt- und Forstministeriums zur Verhinderung der Land- und Waldbrände in einigen Waldbrände und sicheren Provinzen. Eine der Bemühungen ist der Bau der Kanalschotten. Man halte die Schottkanale für wirksam, um die Land- und Waldbrände zu kontrollieren und den Wasserstand im Torf zu erhalten, sagte Ministerin Siti Nurbaya weiter. Does Indonesia force un Umweltministerium wird Botschafter stick traffic zu der nationalen Arbeitssitzung am 5. April 2016 einladen. Präsident Joko Widodo wird diese Sitzung leiten. Bei der Sitzung werden sie die Bemühungen erörtern, den Land- und Waldbrände zuvorzukommen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Armanata Christiawan Nasirhof, das indonesische Konsulat in Ramallah die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indonesien und Palästina steigern könne. Armanata Nasir erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass eine der Funktionen des indonesischen Konsulats in Ramallah sei, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen Indonesien und Palästina zu fördern. Die indonesische Konsulin in Ramallah, Frau Maha Abu Suheh, sei eine ziemlich bekannte Unternehmerin in Palästina. Mindestens könne sie die Handelsbeziehungen beider Länder steigern, sagte Nasir weiter. Das indonesische Konsulat in Ramallah diene auch dazu, den indonesischen Staatsangehörigen in Palästina den rechtlichen Schutz zu geben, fügte Nasir hinzu. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi führte am Donnerstag in Jakarta ein Treffen mit dem niederländischen Außenminister Bert Koenders durch. Bei dem Treffen erörterten sie den Abschluss des Zusammenarbeitsvertrages in einigen Bereichen. Ministerin Marsudi erklärte, dass zwei der Verträge die Zusammenarbeit im Maritim- und Hochbildungsbereich umfassen. Indonesien führe die Zusammenarbeit mit den Niederlanden in verschiedenen Sektoren wie Handel, Ausbildung, Tourismus und Wasserversorgungsmanagement durch, sagte sie weiter. Ministerin Marsudi brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass weitere Investoren aus den Niederlanden, vor allem im Maritimbereich, in Zukunft nach Indonesien kommen werden. Am Donnerstagnachmittag führte die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya ein Treffen mit dem dänischen Botschafter in Indonesien Kasper Klinge durch. Bei dem Treffen erörterten sie die Abfallwirtschaft. Dabei erklärte Ministerin Siti Nurbaya, dass Indonesien in der Lage sei, in Cilacap, Cendrayasih die Abfälle zu verarbeiten, die Elektrizität herzustellen. Dies entspreche dem Ziel des indonesischen Präsidenten, die Kraftwerke mit der gesamten Kapazität von 35.000 Megawatt zu bauen, sagte sie weiter. 80 indonesische Städte wie Malang, Martapura, Kendari und Balikpapan haben bereits die Maschinen, die Abfälle weiter zu verarbeiten. Kasper Klinge zufolge habe Dänemark gute Technologie zur Verarbeitung der Abfälle und Abwassers. Dänemark fokussiere sich darauf, die Abfälle zu verarbeiten und die Abfälle zu Energie umzuwandeln, sagte Kasper weiter. Dänemark interessiert sich für die Restaurierung des Ökosystems wie im Wald Harapan in der Provinz Jambi. Dänemark wird die Zusammenarbeit mit Indonesien weiter studieren. Der indonesische Handelsminister Thomas Lembong sagte, dass die indonesische Regierung den Zusammenarbeitsvertrag über E-Commerce mit China weiter studiere, den Export der indonesischen Produkte nach China zu steigern. Thomas Lembong teilte am Donnerstag inmitten des Boao Forums in Hainan, China, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass China der Nummer 1 Handelspartner für 120 Länder in der Welt, einschließlich Indonesien, sei. Indonesien werde durch die chinesischen E-Commerce-Plattformen wie Alibaba, Tencent und WeChat den Export nach China steigern, sagte er weiter. Durch Business-to-Business oder Business-to-Consumer hat Indonesien die Nahrungs- und Getränkeprodukte über Alibaba.com globalen Weise auf den Markt gebracht. Der indonesische Botschafter in China, Sugeng Raharjo, sagte, dass die Zusammenarbeit mit der Alibaba-Gruppe eine der Bemühungen sei, in den chinesischen Markt einzutreten. Die Bezirksregierung von Magelang der Provinz Zentraljava veranstaltet vom 24. bis 26. März 2016 auf dem Platz Dr. Hewan Supardi ein kulinarisches Festival. Es ist eine Bemühung, die lokalen und ausländischen Touristen anzulocken. Dies teilte der Leiter des Tourismus- und Kulturdienstes des Bezirks Magelang, Edi Susanto, am Dienstag in Magelang der Presse mit. bei dem kulinarischen Festival zum Thema Fiesta Kota Mungkit oder auf Deutsch das Fest in der Stadt Mungkit werden verschiedene Produkte von den klein- und mittelständischen Unternehmen aus 21 Amtsbezirken auch ausgestellt und ein Kochenwettbewerb durchgeführt. Bei dem Kochenwettbewerb müssen die Teilnehmer ihre Fähigkeiten zeigen, um die lokalen Nahrungsmittel zu verarbeiten. Der Bezirk Magelang habe verschiedene Tourismuspotenziale, um die Zahl der Touristen zu steigern, fügte Edi Susanto hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Terroranschläge in Brüssel. Zwei Explosionen erschütterten am Dienstagmorgen die Abflughalle des Brüsseler Flughafens. Eine Stunde später explodierte eine Bombe in der U-Bahn-Station Malbik. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben. 230 wurden verletzt. Insgesamt kam es in Brüssel am Dienstagmorgen zu 3 Explosionen. 2 Attentäter sprengten sie am Flughafen Brüssel-Zaventem in die Luft. Kurz nach 9 Uhr, explodierte eine Bombe in einem Zug der Metro bei der Station Malbik im EU-Viertel. Mehr als 30 Menschen wurden getötet, mehr als 100 verletzt. Die belgische Polizei veröffentlichte gegen Abend das Bild einer Überwachungskamera vom Flughafen. Darauf sind 3 mutmaßliche Verdächtige zu sehen. 2 von ihnen sollen sich selbst bei den beiden Explosionen am Flughafen getötet haben. Nach dem dritten Mann wird nun gefahndet. Er trug einen Hut und soll vom Flughafen weggelaufen sein. Unterdessen waren am Dienstag in ganz Belgien Häuser von der Polizei durchsucht worden. Besonderer Fokus lag dabei auf der Brüsseler Vorstadt Schaarbeek, die gegenwart den ganzen Nachmittag abgeriegelt gewesen. Am Abend wurde offiziell bestätigt, dass bei den Razzien in Schaarbeek neben einer IS-Flagge auch eine Nagelbombe und Chemikalien gefunden worden waren. Der Islamische Staat bekannte sich zu den Anschlägen in Brüssel. Am Dienstagabend veröffentlichte die Terrormiliz ein Bekennerschreiben. Wie viele Menschen die Attentate ausführten, ist nicht bekannt. Auch eine dritte Bombe war am Flughafen gefunden worden. Sie sei nicht detoniert. Die Polizei entfernte sie mit einer gezielten Sprengung. Die Polizei rechnet damit, noch weitere Sicherheitssprengungen im Laufe der Nacht durchzuführen. Angesichts der Terroranschläge forderte US-Verteidigungsminister Ashton Carter von Europa zum forcierten Kampf gegen den IS auf. Es sei nicht damit getan, die Terrormiliz im Irak und Syrien zu besiegen, sagte Carter dem US-Nachrichtensender CNN. Die Anschläge in Brüssel bewiesen, dass der IS Sympathisanten habe. Die Belgier oder Franzosen seien und dort lebten. Unterstützt von US-Luftangriffen begannen irakische Truppen mit der lang erwarteten Großoffensive auf die IS-Hochburg Mosul. Die Türkei warnte Belgien nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bereits im Juli 2015 vor einem der Attentäter. Trotzdem sei er von den belgischen Behörden freigelassen worden. Belgiens Justizminister Koen Gins wies den Vorwurf der Fahrlässigkeit zurück. Belgische Polizisten kontrollierten weiter Versteck, Bahnhöfe, Flughafen und Grenzen. Auch am Frankfurter Flughafen bleiben die Sicherheitsmaßnahmen zu Osten erhöht. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 25. März statt. Liebe Zuhörer, wir beginnen mit dem 25. März 1985, wo Sindu Darsono Sujono starb. Sindu Darsono Sujono ist Vater der modernen Indonesischen Malkunst. Er war ein Pionier, der die typische moderne Malkunst von Indonesien entwickelt. Die Künstlergemeinschaft ruft ihn mit dem Spitznamen Mr. John als Vater der neuen indonesischen Malkunst. Er war einer der Gründer des Verbandes der indonesischen Malexperten im Jahr 1937 in Jakarta. Es ist die früheste Geschichte der modernen Malkunst in Indonesien. Sindu Darsono Sujono wurde am 14. Dezember 1913 in Kisaran, North Sumatra. Er beherrschte die Technik der Malkunst sehr gut. Er war Lehrer für verschiedene Maler in Indonesien. Sein Gemälde mit dem Titel Mr. Uno und die Golden Princess wurde 1970 von der indonesischen Regierung den Vereinten Nationen geschenkt. Im Jahr 1970 erhielt er eine Goldmedaille von der Regierung für seine Verdienste auf dem Gebiet der indonesischen Malkunst. Er schrieb auch ausführlich über die Entwicklung der indonesischen Malkunst und der Weltmalkunst. Sindu Darsono Sujono starb am 25. März 1985. Nun kommen wir zum 25. März 1994, wo die USA ihre Truppe aus Somalia zurückzog. Die USA mussten am 25. März 1994 ihre Truppen aus Somalia zurückziehen, nachdem sie geschlagen wurden. Nach dem Sturz des Regimes von Muhammad Siad Barre wurde die Vereinbarung zur Gründung der neuen Truppen in Somalia verbudet. Dies rief den Ausbruch des Bürgerkrieges. Um ihre Interessen zu schützen, entsandten die USA im Dezember 1992 ihre Truppen nach Somalia als der Teil der UN-Truppen. Aber ganz unerwartet bekommen die amerikanischen Truppen den Widerstand vom somalischen Volk. Hunderte von Somalia-Leute sind dabei getötet. 100 Soldaten der USA sind dabei auch getötet. Dadurch legten die USA fest, aus Somalia zurückzuziehen. Unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beenden wir mit dem 25. März 1995 als Wat Cunningham die erste Wiki-Website schuf. WikiWikiWeb war der erste Name der Wiki-Software im Cyberspace. WikiWikiWeb wurde zuerst von Wat Cunningham am 25. März 1995 eingeführt. di Portland Patent Repository gewidmet wurde. Es ist eine Firma, die Software Design Muster versammelte. Cunningham ist der Erfinder und Schöpfer der Idee des ersten Motor-Wiki-Anwendung. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Indonesien kritisiert Terroraktion in Brüssel, Belgien. Drei Bombenanschläge ereigneten sich am letzten Dienstag Ortszeit im Flughafen Zaventem und im Bahnhof Metro Meilberg, Brüssel, Belgien. Diese Bombenanschläge ereigneten sich einigen Tagen nach der Festnahme des Hauptverdächtigen der Terror in Frankreich, Salah Abdeslam, von den belgischen Polizisten. Durch diese Bombenanschläge sind 34 Menschen ums Leben gekommen und 200 andere Menschen verletzt. Die belgische Regierung benannt den vierten bereits Chef Zustand für das ganze Gebiet von Belgien. Die Staatsoberhäupter von verschiedenen Ländern, einschließlich Indonesien, kritisierten diese Terroraktion in Brüssel, Belgien stark. Die indonesische Regierung spricht ein Beileid für die Todesopfer der Bombenanschläge. Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte am 23. März in der Social Media, dass Indonesien diese Bombenanschläge stark kritisiere. Außerdem fordere Präsident Joko Widodo die weltweiten Länder auf, in der Bekämpfung der Terrorismusaktion zusammenzuarbeiten. Als Partnerland sagte Präsident Joko Widodo, dass Indonesien Belgien in der Terrorismusbekämpfung unterstütze. Die terroristischen Aktionen könnten nicht toleriert werden. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, sagte am 23. März in Nusa Dua, Bali, dass es nach der Meldung der indonesischen Botschaft in Brüssel drei indonesische Stadtbürger gebe, die durch diese Bombenanschläge verletzt seien. Sie seien eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die in jener Zeit im Flughafen Zaventem, die nach Indonesien fliegen wollten. Sie wurden zurzeit im Krankenhaus University Hospital Leuven intensiv gepflegt. Armanata Nasir sagte dazu weiter, dass die indonesische Botschaft in Verbindung mit den indonesischen Staatsbürgern in Belgien und Luxemburg weiter setzen, um Informationen zu bekommen, wenn es einen indonesischen Staatsbürger gebe, der der Opfer dieser Bombenanschläge in Brüssel wurde. Das indonesische Außenministerium ruft die indonesischen Staatsbürger auf, vorsichtig zu sein und die mit Bombenanschlägen gefährdeten Orten zu verhindern. Angesichts dieser Bombenanschläge spricht die indonesische Außenministerin Retno Marsudi ein Beileid für die Familie der Todesopfer und der verletzten Opfer dieser Bombenanschläge aus. Das sagte Retno Marsudi am letzten Mittwoch bei der Eröffnung des 6. Ministertreffens des Bali-Prozesses in Nusa Dua, Bali. Dabei rief die Außenministerin die internationalen Gemeinschaften auf, um in der Bekämpfung aller terroristischen Aktionen zusammenzuarbeiten. Inzwischen rief der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla alle indonesischen Staatsbürger in Europa und Nahen Osten auf, um nach den Bombenanschlägen in Brüssel vorsichtig zu sein. Yusuf Kalla fordert ebenso die indonesischen Staatsbürger im Ausland auf, dem indonesischen Vertretungsbüro über die dortige Botschaft oder das Generalkonsulat darüber berichten, wenn sie misstrauische Anzeichen im Umkreis finden. Sie sollten darauf vorsichtig sein, dass sich die Terroraktionen irgendwo ereignen könnten. Das war im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die reiche Ziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Provinz Yogyakarta zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, in jedem 21. März feiert man den Weltwaldtag. Diese Feier dient dazu, die nachhaltige Waldverwaltung und den nachhaltigen Aufbau zu stärken. Die Stärkung der Waldverwaltung und des nachhaltigen Aufbaus sollten die junge Generation fördern, um den Wald weiter zu erhalten. Der Wald hat eine wichtige Rolle im Leben der Menschen, Fauna und Flora. Der Wald ist Ort der Wasserquelle und produziert Sauerstoff. Der Wald kann globale Erwärmung verhindern. Der Wald wird auch als Touristenziel entwickelt, indem man diesen Wald weiter erhalten sollte. Zuhörer, anlässlich der Gedenkfeier des Weltwaldtages laden wir Sie dazu ein, einen Wald in die Provinz Yogyakarta zu besichtigen, der zurzeit populär ist und von den Touristen besucht wird. Der Wald ist der Piniwald Mangunan. Dieser Wald liegt im Dorf Dringo, Mangunan, im Bezirk Bantul, etwa 25 km vom Stadtzentrum Yogyakarta entfernt. Um diesen Piniwald zu besuchen, sollten Sie mit dem Landesverkehrsmittel fahren. Sie können in diesem Wald fahren. Die Straße ist dort kurvig und ansteigend. Sie sollten keine Eintrittskarte bezahlen, um diesen Piniwald zu besuchen. Sie sollten aber 3.000 Rupiah für Motorradparkgebühr und 10.000 Rupiah für Auto bezahlen. Liebe Zuhörer, der Piniwald Mangunan ist der Teil des Resorts der Waldverwaltung Mangunan. In diesem Wald wachsen die Merk-Usli-Pini-Bäume. Eskip.org versidene bom arten vi unter andem mahagoni, akasia, lih, nus boime, und eukalyptus boime. Dieser Wald ist etwa 500 Hektar groß. Dieser Wald fungiert nicht nur als Waldschutzgebiet, sondern wird als Touristenziel entwickelt. Das Sonderaroma der Pinibäume richtet sich, wenn sie in den Wald eintreten. Die Reihe von Pinibäumen ist die Anziehungskraft dieses Waldes. Es ist nicht verwunderlich, wenn dieser Wald der beliebte Ort zum Fotografieren. Die Besucher, nachdem sie in dem Pinibäumen fotografiert haben, sollten sie auch die Wasserquelle Bengkuang besichtigen. Die dortige Bevölkerung sagte, dass diese Wasserquelle der Askeseort des Sultan Agung Hanyakra Kusuma der König Mataram wurde. Diese Wasserquelle wurde im Jahre 1925 bis 1930 von den Niederlanden gebaut. Um diese Wasserquelle zu erreichen, können sie vom Parkplatz über die Route Vuotbons laufen oder mit Motorrad fahren. Wenn Sie den Pinibäumen besuchen, sollten Sie Müll im Wald nicht wegwerfen. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Pinibäumen in Yogyakarta. Damit verabschieden wir uns von Ihnen auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckung berichten. Dieses Mal informieren wir über den Fischfang in Pekalongan, der auf der Welt berühmt ist. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Für alle Menschen ist der Fisch eine gute Protein- und Vitaminquelle. Deshalb zu dessen Konsum an. Pekalongan, das in der Küstenregion befindet, hat den größten Anteil an Fischern in Indonesien. Die reichliche Ausbeute wird von der Regierung von Pekalongan exportiert. Der Leiter von dem Nusantara Fischerei Hafen in der Stadt Pekalongan, Mansur, sagte, dass die Nachfrage der ausländischen Märkten über die Fischprodukte erfüllt werden kann, weil der Fang an Meeresfischen sehr hoch sei. Mansur sagte, während 2015 erreichte der Wert der Fischexporte 4 Millionen Dollar oder stieg etwa 3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die Fische aus Pekalongan werden jetzt in verschiedenen Ländern in Asien und Europa wie Südkorea, China und Kanada exportiert. Derzeit hat der Meeresfischereisektor von Pekalongan einen positiven Trend. Deshalb hofft die Gemeinschaft von Pekalongan, dass die Nachfrage der ausländischen Märkte an Meeresfrüchten in Form von Fisch und Krabbenkonserven weiter steigt. Der Exportwert von Fischen erhöht sich im Übrigen in ganz Indonesien. Pekalongan ist einer der herausragenden Standorte der Fischexportindustrie
und die Fische an sich in Pekalongan sind nicht so besonders auffällig. Aber der reiche Fischfang verbindet den Namen von Pekalongan mit dem größten Fischexporteur in Indonesien. Die Behörde für Industrie, Handel, Genossenschaften, Mikro, kleine und mittlere Unternehmen in der Stadt Pekalongan stellte fest, der Fischexport sei im Januar bis September 2011 40,42% gegenüber dem gleichen Monat des Jahres 2010 angestiegen. Die Nachfrage an Fisch wurde von zwei großen Unternehmen in Pekalongan, die eine Menge von Arbeitskräften absorbierten, erfuhr. Diese Bedingungen verringerten die Arbeitslosigkeit. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations, RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Dangdutsängerin Samila Cahya vor. Bevor wir Samila Cahya kennenlernen, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Cinta Tak Direstui oder auf Deutsch Liebe ohne Segen. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Cinta tak direstui oder Liebe ohne Segen von Samila Cahya. Dieses Lied erzählt über die Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau, die früher sie als Kollegen waren. Samila Cahya wurde am 16. Juli 1982 in Bandung, West Java geboren. Seit ihrer Kindheit tanzte sie Jaipongan gern. In der Mittelschule begann sie die Sängerin Versucht. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Galau oder auf Deutsch Unruhig. Viel Spaß beim Zuhören.
Memang tampan, tapi dia menjengkelkan. Tak pernah perhatian, sungguh sangat menyebalkan. Pacarku memang gagah, tapi dia banyak tingkah. Sering kali buat ulah, bikin aku naik darah. Tak ada lagi mesranya, yang
Liebe Zuhörer, Samila begann im Jahre 1997 ihre Karriere als Sängerin mit dem sunanischen Album mit dem Titel Melati oder auf Deutsch Jasmin. Danach veröffentlichte sie viele Alben und ihr neuestes Album hat den Titel Cinta Tak Direstui oder Liebe ohne Segen, das im Jahre 2013 veröffentlicht wurde. Nachdem sie als Sängerin erfolgreich hat, spielte sie als Schauspielerin. Sie spielte schon viele Filme. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Samila Cahya mit dem Titel Butuh Uang oder auf Deutsch Geld brauchen und Cinta Musiman oder auf Deutsch Jahreszeitliche Liebe. Auf Wiederhören.
kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.